die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich möchte auch noch ganz herzlich und persönlich grüßen, auch von unseren Geschwistern aus Sibirien. Gestern Nachmittag hat ja unser Propst Vova Vinogradov, der heute Morgen bei den Kindern in der Sonntagsschule arbeitet, einen Bericht gehört. Manche konnten sicherlich nicht dabei sein, aber es ist für uns unglaublich bedeutend, dass wir von dieser Verbindung wissen. Von der Verbindung unserer sich weit hinstreckenden Kirche, 8000 Kilometer von einem Ende bis zum anderen. Und der Verbindung zu Licht im Osten und auch hier zur Brüdergemeinde. Herzlichen Dank. Ich erlaube mir eine kurze persönliche Anmerkung. Manche wissen ja, dass ich durch eine Krebserkrankung etwas behindert bin. In letzter Zeit hat das wieder stark zugenommen mit Metastasen und ich sehe fast nichts in meinem Manuskript. Deshalb wird meine Frau manche Bibeltexte lesen und sehen Sie mir's bitte nach, wenn ich vielleicht auch zwischendurch mal geschwind fast ins Stottern komme, weil ich mein Manuskript nicht lesen kann und deswegen ein bisschen brauche. Das macht nicht viel aus, nur dass Sie es wissen. Und herzlichen Dank für das Verständnis. Jesus Christus, so ein bisschen, ja, danke. Die Technik muss stimmen. Jesus Christus, das Licht für die Welt. Ein wunderbares Thema, eben Licht im Osten. Und ein Thema, das uns mitten hineinführt in das Wesentliche unseres Lebens und unseres Glaubens. Vor Jahren hatte ich ein eindrucksvolles Erlebnis als Lehrer mit meiner Schulklasse, einem ersten Schuljahr. Ich hatte meine Schüler gebeten, sie mögen doch alle einen Blumentopf mitbringen morgens. Natürlich voll bepackt marschierten sie an. Es waren wunderschöne Blumentöpfe. Wir betrachteten sie, wir bestaunten sie, wir freuten uns dran. Und dann sagte ich zu ihnen, jetzt nehmen wir diese Blumentöpfe und bringen sie in den Keller. Wir wollen sie pflegen und aufbewahren. Und in einigen Tagen, da holen wir sie wieder rauf und freuen uns dran. Und so machten wir es. Wir brachten diese Blumentöpfe in den Keller und gingen dann an das Lernen. Nach einiger Zeit gingen wir wieder in den Keller. Ich schloss den Raum auf. Ich hatte mit Bedacht natürlich einen Raum gewählt, der verschlossen war, damit ja niemand rankommt und irgendetwas macht, aber ein fensterloser Kellerraum. Als wir diesen Kellerraum betraten, waren meine Schüler entsetzt. Was war denn mit ihren Blumen geschehen? Wo sie hinschauten, hängende Köpfe, hängende Flügel, würde man sagen, bei den Blumen. Wer hat meine Blumen kaputt gemacht? Es war so, dass einige Schüler heulten, sie weinten. Entsetzlich. Dann musste ich das Wort ergreifen und meinen Schülern den Hintergrund erklären. Ganz einfach erklären. Ihnen deutlich machen, dieser Raum hatte kein Licht. Und deshalb diese Blumen in der jetzigen Situation. Kein Licht in diesem Raum, das bedeutet, die Pflanzen gehen ein. Und die Schüler erlebten das. Es war eine eindrucksvolle Lehrstunde, Unterrichtsstunde. Und groß stand am Schluss an der Tafel der Satz, alle Pflanzen brauchen Licht. Und nicht nur das, die nächste Unterrichtsstunde, da stand drüber, alles Leben braucht Licht. Denn dann konnten wir weitergehen, weitermarschieren in dem, was uns beschäftigte. Dieses Erlebnis war auch für mich sehr eindrucksvoll, und zwar, weil die Schüler so unglaublich emotional und tief betroffen reagierten von dieser Entdeckung, die für viele neu war. Mein erster Punkt heißt Finsternis, Dunkelheit. Dieses Experiment mit den Pflanzen zeigte eindrucksvoll die Wirkung der Dunkelheit. Bei allen Pflanzen kann man das feststellen. Wenn das Licht fehlt, wenn ich einen dunklen Kellerraum nehme, dann wirkt sich das aus. Nimm das Licht weg und die Dunkelheit wird ihre Wirkung haben. Da muss ich Ihnen nicht viel dazu erzählen. Und doch müssen wir das immer wieder bedenken. Denn es gibt nicht nur Dunkelheit in einem finsteren Kellerraum, sondern es gibt auch viel Dunkelheit unter uns Menschen, unter den Völkern, wie wir sehen täglich, in Familien und Häusern und auch in christlichen Gemeinden. Enorm viel Dunkelheit. Nicht umsonst sagt der Prophet Jesaja, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Viel Dunkelheit unter Menschen und durch Menschen. Und die fehlende Sonne wirkt. Die Bibel spricht sehr oft von der Dunkelheit. An vielen Stellen. Da heißt es in Johannes 3, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wird angedeutet, was Dunkelheit auch bedeutet. Oder in Psalm 89, sie tappen daher in ihrer Finsternis. Man könnte jetzt viele Stellen aufzählen. Das ist das Thema der Bibel auch. Ein besonderes, eindrucksvolles Beispiel ist die Geschichte von Kain und Abel, die ich noch anfügen möchte zum Thema Dunkelheit. Wir kennen die Geschichte, Kain opfert, Abel opfert. Abel opfert Gott wohlgefällig und dann heißt es, und Gott nahm das Opfer des Abel gnädig an, aber vom Kain nicht. Was ist der Hintergrund?
Da ergrimmte Kain sehr. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie.
Sehr schön ausgedrückt in diesem kurzen Text von Kain und Abel. Da ist zunächst vom Grimm die Rede, die der Kain hat. Grimm, Groll verschließt die Türen. Macht zu und die Dunkelheit kehrt ein. Aber ganz wunderbar beobachtet, Kain senkte den Blick. Das müssen wir ganz tief auf uns wirken lassen. Was heißt das denn? Wenn ich den Blick senke, schaue ich weg von der Sonne, denn die Sonne ist oben. Und wenn ich den Blick senke, sehe ich die Sonne nicht. Ich schaue auf die Finsternis, auf die Dunkelheit, nicht ins helle Licht. Und deshalb fragt Gott nachher, warum senkst du deinen Blick? Gott will, dass wir den Blick erheben, dass wir in die Sonne schauen. Ja, dass unser Angesicht, unser Leben umstrahlt wird vom Sonnenglanz, nicht von der Finsternis. Das war der eigentliche Hintergrund hier bei Kain. Finsternis kehrt bei ihm ein, weil er sein Gesicht von Gott wegwendet. Und diese Geschichte, die ja seine Wirkung hat, macht deutlich, das ist tödlich. Das ist für uns und für andere tödlich, wenn wir nicht in die Sonne schauen, wenn wir das Licht Gottes nicht anschauen und aufnehmen. Deshalb heißt es nicht umsonst, schön, dass man es gesungen hat, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Finsternis, nach unten blicken, wegschauen von dem, der die Sonne ist und gibt. Das ist der viel tiefere Sinn dieses Blickens. Und deshalb verkümmert der Mensch, wie meine Pflanzen. Und er verkümmert innerlich. Und wir verkümmern innerlich, wenn wir diesen hellen Blick nicht haben. Finsternis bedeutet dann, dem anderen keinen Raum mehr geben wollen zum Leben. So wie es Kain dann macht. Und bedeutet auch, nicht mehr auf Gott hören. Gott stellt ihn zur Rede. Vielleicht wissen Sie es und kennen Sie es. Es ist die zweite Frage Gottes in der Bibel. Die erste heißt, Adam, wo bist du? Gott will den davongelaufenen Adam zurückholen. Er will ihn wieder in die Heimat holen. Und jetzt kommt die zweite Frage. Die Frage, warum? Warum verstellst du deinen Blick? Warum schaust du weg? Das ist bedeutend, dass diese biblische Frage ganz vorne kommt, weil das der Mensch macht, dass er wegschaut von Gott und dann das Licht verliert. Also, nach oben blicken, das ist das Erste, was mir wichtig ist, Dunkelheit. Wie stark ist sie unter uns und wie entsteht sie? Nehmen Sie einfach mal eine Zeitung, eine Tageszeitung, eine ganz normale, und kreuzen Sie an mit irgendeiner Farbe alles, was Dunkelheit ist, Terroranschläge und Unglück und so weiter und so fort, und dann mit heller Farbe das, was positiv ist. Sie werden staunen, wie schwarz Ihre Zeitung aussieht. Ich möchte zu diesem Punkt noch drei Sachen benennen. Eine der wichtigsten Dunkelheiten des menschlichen Lebens und unserer Zeit ist Sorge, ist Angst und ist Schuld. Jeder Mensch ist davon betroffen, von dieser Finsternis und Dunkelheit, von der Sorge, von der Angst, von der Schuld. Jeder ist davon betroffen. Die Frage ist, wie die Frage beim Kain, wohin schaust du mit deiner Sorge, mit deinem Groll? Und wer diese drei Punkte nicht bei Gott abgibt, wer sie mit sich herumträgt oder gar pflegt wie der Kain, der wird krank, unweigerlich seelisch krank. Zweiter Punkt, Licht. Wie total anders ist doch Licht. Jeder Lichtstrahl, jeder Sonnenstrahl am frühen Morgen bringt die Botschaft der Freude zu uns, eine Botschaft des Himmels, Licht. Und wer das Licht sehen will, schaut unmittelbar auf. Mir ist wichtig, dass Sie begreifen, dass es nicht nur darum geht, was wir anschauen, sondern auch, wie unser Blick sich wendet, wenn wir von der Finsternis ins Licht schauen. Und das ist nicht nur äußerlich eine Wende, sondern das ist innerlich die Herzenswende. Der biblische Schöpfungsbericht macht drei Dinge klar. Erstens, das Licht war das allererste, das Gott geschaffen hat. Es heißt dort deutlich, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das war die erste Tat Gottes. Es ist grundlegend, dass wir das beachten, und es ist unersetzlich. So beginnt Gott mit allem. Alles andere baut darauf auf. So hat Gott das Leben gemeint. So hat er es konstruiert. So hat er es vorgegeben. Und wer sich daran hält, ist im Glück, denn er ist im Licht. Und wer sich nicht daran hält, lebt im Defizit und letztlich dann im Tode. So ist Leben von Gott gemeint. Und dieses Licht schafft eben Leben zu allen Zeiten, auch bei uns heute. Denn das ist das Grundlegende. Wo Licht ist, ist Leben. Das ist das Erste, beachten wir. So beginnt die Schöpfung. Zweitens, Licht ist immer stärker als die Finsternis. Immer. Das, was Gott schafft aus seiner Hand, hat eine ungeheuer lebensschaffende Wirkung. Sie können einen Sonnenaufgang beobachten, das Licht, das durch die Wolken bricht. Es besiegt die Dunkelheit. Sie können eine kleine Kerze nehmen in einem Raum. Immer ist das Licht stärker, egal welches Licht Sie nehmen. Und das bedeutet viel, denn das, was Gott geschaffen hat und was er uns Menschen gibt durch die Schöpfung, das ist immer lebensstiftend. Ein Lichtstrahl allein reicht hin, um viel Dunkelheit zu erhellen. Das ist das Zweite und das Dritte. Alles Leben benötigt Licht. Das lehrt uns die Schöpfungsgeschichte, denn anschließend nach dem Licht kommt das Leben der Reihe nach. Der Mensch, die Tiere, die Pflanzen, sie alle benötigen Licht. Dritter Punkt. Jesus, das Licht für die Welt. Alles Leben ist Teil der Schöpfung aus Gottes Hand. Diese Schöpfung war vollkommen, sehr gut, aber durch den Sündenfall des Menschen hat sie den Glanz verloren und hat die Nöte dieser Welt. Krankheit, Sünde, Tod. An diesem ersten Schöpfungstag, an dieser ersten Schöpfung haben wir alle Anteil, wir Menschen alle. Das ist nichts Neues, was ich sage, aber wir müssen es uns wieder gegenwärtigen. Wir haben Anteil an der Freude und an den Segnungen der ersten Schöpfung aus Gottes Hand. Und wir haben Anteil an den Lasten, Begrenzungen, an Sünde und Tod. Doch es gibt über dieser ersten Schöpfung etwas anderes, etwas Neues. Etwas Unbeschreibliches, nämlich eine zweite Schöpfung, eine neue Schöpfung, die völlig anders ist. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und Leben und unvergänglich Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Diese zweite, diese neue Schöpfung gehört nicht zu den vergänglichen Kreaturen und Dingen dieser Welt, an die sich der Mensch normalerweise hält und klammert, sondern sie gehört zu dem ewigen Bereich. Sie kam durch die Auferstehung Jesu in unsere Welt und sie ist ein Teil der Auferstehung und des ewigen, unvergänglichen Lebens. Auch das Licht, denn das Licht gehörte zur Auferstehung und das Licht ist Teil dieser Auferstehung. Und deshalb ist es wichtig, dass wir deutlich unterscheiden, auf was setzen wir Menschen und was geben wir anderen weiter? Ungeheuer viel Materielles und so weiter und so fort, alles Teil der ersten Schöpfung, alles blub, blub, blub und weg war's. Vergänglich. Und diese wunderbare Botschaft, von der wir hören an Ostern und natürlich als Christen immer neu und immer besonders, ist der entscheidende Punkt, weshalb wir dieses Thema auch wählen können. Eine Schöpfung ganz anderer Qualität, eine Schöpfung, die nichts zu tun hat mit der Vergänglichkeit. Jesus ist diese Lichtquelle. Er ist beauftragt vom Vater, dieses Licht weiterzugeben und in unser Leben zu schenken. Wir singen nicht umsonst an Weihnachten schon, dass ewig Licht geht da herein, bringt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und dann meint er die zweite Schöpfung. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dieses Licht bekommen wir erstens durch Gottes Wort. Dein Wort ist meines Fußes leuchtend, dein Licht auf meinem Wege. Das ist der Träger. Zweitens bekommen wir das Licht durch Christus. Könnt ihr auch umdrehen, egal. Drittens durch den Glauben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und schließlich, es ist reines Geschenk durch die Gnade. Jetzt können Sie ja mal durchbuchstabieren, die vier Solus, Soli, von Martin Luther von der Reformation. Wir sind in unserer evangelisch-lutherischen Kirche in Russland immer an diesem Artikel, an diesen Punkten. Diese vier unaufgebbaren Punkte, genau sie sind ein Zeichen, durch was Licht und Sonne in unser Leben kommt. Dieses Licht möchte ich nun noch in einem vierten Punkt, denn man muss gar nicht mehr dazu sagen, es ist so sonnenklar von der Bibel deutlich, worin's Leben liegt und was unser Thema begründet, dass wir aber doch noch einen vierten Punkt brauchen. Jesus, mein Licht. Wir sagen Jesus Christus, das Licht der Welt. Das stimmt, was ich bisher gesagt habe, und dieser Satz, der gilt immer. Unabhängig davon, ob ich das für gut finde oder nicht. Ja, unabhängig, ob ich lebe oder nicht. Jesus, das Licht der Welt, ist jeden Tag gültig, solange die Erde steht. Aber die andere Frage ist die, wie betrifft mich das persönlich? Jesus ist das Licht für die Welt, ist er auch das Licht für mich. Entscheidend ist, ob ich diese Botschaft für mich persönlich nehme, ob sie mich berührt und verändert oder nicht. Daran hängt alles, wirklich alles, was Lebensqualität und Bedeutung hat für unser Leben, für mein Leben und auch für dein Leben. Was macht das für einen Unterschied, ob ich dieses Licht persönlich annehme oder nicht? Ich will 5 Unterschiede nennen. Wenn Jesus mein persönliches Licht ist, verändert sich mein Leben eigentlich total. Erstens, mein Leben bekommt einen tiefen Sinn. Auch in den Details. Wir sagen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, auch die Kleinigkeiten des Lebens, auch die Kleinigkeiten des Alltags, sie dienen allen zum Besten. Das ist ein völlig neuer Gesichtspunkt, eine völlig neue Perspektive, dass alles mir zum Besten dient, auch die Kleinigkeiten. Das verändert einen unheimlich, wenn man über das nachdenkt. Denn diese Kleinigkeiten ärgern mich plötzlich nicht mehr, sondern ich fange an, für sie zu danken. Das ist das Erste. Alles bekommt einen Sinn, einen tiefen Sinn. Alles, auch was scheinbar unbedeutend ist. Zweitens, mein Leben bekommt einen hohen Wert. Höher geht's nicht. Denn Gott, der König aller Könige, der Schöpfer Himmels und der Erde, er kümmert sich um mich, armen kleinen Menschen. Schon unwahrscheinlich, schon ungeheuer. Mein Leben hat einen Wert, höher geht's nicht. Und eine Würde, da haut's dich um, wenn du das wirklich einmal bedenkst. Drittens, Jesus gibt mir eine radikal andere Zukunft. Eine Zukunftsperspektive, wie sie keiner sich ausmalen könnte. Das ist auch so. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Wir sind nicht mal fähig, diese Zukunftsperspektive uns auszumalen, geschweige denn diese Zukunftsperspektive wahrzunehmen. Sie wird uns geschenkt, weil sie so umschlagend großartig ist. Der Tod ist nicht mehr das Letzte, sondern das Leben. Das ist letztlich keine vage Hoffnung. Man hört selbst bei Christen an Gräbern oder an Sterbebetten, ja, ich hoffe, dass es reicht oder ich denke und ich meine und so. Nichts da, nirgends ist das so unklar formuliert, sondern es ist eindeutig und geklärt. Wir wissen, wir hören 2. Korinther 5, Vers 1.
Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.
Mir liegt alles daran, dass wir das festhalten. Wir wissen, es ist eine Gewissheit, die nicht zu übertrumpfen ist. Und dann reden die Christen, auch gläubige Christen, immer noch, ich hoffe, ich meine. Es ist unglaublich, wie oft das Wort wir wissen in der Bibel kommt oder von der Gewissheit. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn es um die Ewigkeit geht, geht es nicht um ein Vielleicht, sondern da geht es um eine ganz stabile, klare Gewissheit. Und das ist das, was wir festhalten dürfen. Das Dritte also, radikale andere Zukunftsperspektive. Das Vierte, wir haben eine ewige Heimat. Auch da gibt es viele Verse der Bibel. Wir nehmen einmal 1. Johannes 3, Vers 2.
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Wieder wird hier vom Wissen gesprochen, wenn es um diese Zukunft geht. Also die Frage, ob Jesus Christus der Herr ist, die ist geklärt, egal was ich dazu denke, das interessiert nicht. Es interessiert aber sehr wohl, ob er mein Herr ist. Und das möchte ich nun einfach noch persönlich am Schluss deutlich machen. Ich sagte es ja am Anfang und Sie wissen ja auch zum großen Teil, dass ich durch eine starke Krebserkrankung geprägt bin. Die Metastasen nehmen zu, aber die Freude an der Ewigkeit auch. Das ist etwas ganz Besonderes, was das Ergebnis ist. Dieses Satzes, Jesus Christus ist mein Herr. Wir haben keine Sorgen, wir haben keine Ängste vor der Zukunft. Wir dürfen in Gottes Armen ruhen, in seinem Frieden und in der Geborgenheit. Da gibt es so viele Bibelstellen, die uns das nahe bringen. Der Herr ist mein Licht, das gehört zum Thema heute. Mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mich erkauen? Oder denken Sie an die vielen Glaubenslieder. Solange mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe glühen. Und gliede je mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Wenn sich die Sonne verhüllt, Dunkelheit, der Löwe um mich brüllt, jawohl. Das sind Realitäten des Lebens. So weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und ich möchte zum Abschluss einfach 3 Erfahrungen weitergeben, weil sie zum Thema gehören, weil sie ganz zentral dieses Thema beleuchten. Erfahrungen, die tragen, die absolut tragen. Denn Jesus ist das Licht der Welt. Das erste sind Lieder, Glaubenslieder. Wir haben einen nicht zu fassenden Reichtum an Glaubenslieder. In Russland weiß man das noch mehr als in Deutschland. Wir Deutschen sind ja sehr karg und sparsam beim Singen von Glaubensliedern. Da lernen wir von unseren russischen Geschwistern weit mehr. Die singen ja eine Stunde vorher und so weiter und so weiter. Und mit dem haben die überlebt, diese schweren Zeiten der Sowjetunion, mit ihren Liedern, mit ihren Glaubensliedern. Und wenn man die Glaubenslieder heute mehr lernen würde und singen würde, würde mancher fröhlicher daherkommen. Und sie können ihren Kindern kein größeres Kapital mitgeben. Sie können alle Gummibärchen und Tafel Schokolade und vergessen, wenn sie Lieder genug haben, dann haben sie einen Schatz. Ich bin glücklich über die vielen Lieder. Und wenn man dann manchmal so in der Röhre ist, Sie wissen, was ich meine, haben ja manche Menschen schrecklich Angst, weil es so Platzangst macht und so weiter. Da kann man Glaubenslieder singen oder beten und die Furcht weicht. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drinstehen bleiben. Nehmen Sie die Glaubenslieder mehr als Kapital für Ihr Leben und Schatz. Zweitens, die Gemeinschaft des Glaubens. Wir erleben ja sehr oft, dass Menschen zu uns sagen, wir beten für sie. Und das ist auch so. Es ist unwahrscheinlich, wie viel in Russland für uns gebetet wird und hier in Deutschland. Aber das Entscheidende ist, was das mit uns macht. Diese Gewissheit des Gebets und der Fürbitte, das Eingebundensein in den Glauben anderer, gibt eine ungeheure Kraft. Das ist real, das ist nicht bloß irgendwo eine Fantasie, sondern das ist eine solche reale Kraft, dass man eigentlich sagen kann, wie reich sind wir denn als gläubige Menschen, die Heimat haben unter gläubigen Menschen. Wir erleben das, wo wir sind, weltweit. Und Sie können daran teilhaben. Und das Dritte schließlich ist natürlich Gottes Wort. Die Psalmen habe ich neu entdeckt. Die Psalmen. Fangen Sie an bei Psalm 23, der wichtigste Teil der Weltliteratur. Es gibt nichts in der ganzen Weltliteratur, was Menschen so aufgerichtet und getröstet hat wie Psalm 23, weltweit. Aber die anderen sind ihm gleich. Psalm 46. Gott ist meine Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, Psalm 121 und so weiter. Und jetzt bin ich noch nicht mal beim Neuen Testament. Diese wunderbaren Stellen von Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Ich möchte Ihnen einen kleinen Tipp geben. Eines der wunderbarsten Stellen sind die Abschiedsreden Jesu in Johannes 14 bis 17. Lesen Sie die sehr oft und langsam und betend. Und Sie werden ungeheuer viel Kraft erleben und erfahren. Also, was war unser Thema? Wissen Sie es überhaupt noch? Es ist etwas Wunderschönes, dass wir das wissen, dass Jesus Christus der Herr der Welt ist. Aber es ist noch besser, wenn wir das persönlich bekennen können. Und noch schöner, wenn wir dieses persönliche Bekenntnis täglich leben und darin sich Blüten entfalten, weil Jesus das Licht der Welt ist. Und das Licht entfaltet Blüten, schöne Blüten, wunderbare Blüten. Und der Glaube allzumal. Amen.